Soderli, guten Morgen miteinander. Ich finde es ein Vorrecht, euch heute Gottes Wort zu bringen. Und zuerst würde mich interessieren, wer macht die Woche alles als Mitarbeiter mit oder Mitarbeiterin? Könnt ihr mal aufstehen? Es ist ein besonderes Anliegen von dieser Predigt, auch gerade die Mitarbeitenden in die Geschichte von Josef noch mal richtig hineinzunehmen. Weil ich überzeugt bin, die Geschichte kann unser eigenes Leben verändern. Und was gibt es Schönes, als wenn wir als Mitarbeiter selber erfasst sind von dem, wo wir weitergehen. Und ich vertraue auf Gott, dass er das tun wird. Ich habe noch ein paar Abrisse. Kürzeste Abrisse sind nur einseitig. Einseitige Abrisse. Ich gebe es mal durch, wer noch das will. Nein, es sind ein paar wenige Kopien. So. Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Titel «Wenn einer eine Reise tut, dann geht es weiter, dann kann er was erleben». So hat schon der Matthias Claudius vor 200 Jahren geschrieben. Und wenn wir heute Jugendliche, aber meine ich auch Geschäftskollegen fragen, was oben auf ihrer Hitliste steht, was sie gerne machen würden, sind es meistens drei Sachen. Übrigens ist es noch besser, die Leute nicht direkt zu fragen, sondern zuzuhören, wenn sie unter guten Kollegen über das redet und dann einfach ein offenes Ohr zu haben. Zum Beispiel auf dem WC oder so. Dann kommen regelmässig drei Sachen auf der Hitliste vor. Reisen, Liebe und das dritte ist Geld oder so einfach gute Position. Also Reisen, Lieben, Geld verdienen. Man will etwas von der weiten Welt sehen. Man will erotische Abenteuer erleben und dazu braucht es natürlich Geld. Und wir beschäftigen uns in den kommenden Wochen mit einem Mann, der alle drei Sachen erlebt hat. Er hat eine weite Reise unternommen, er hat ganz anspruchsvolle Positionen bekleidet und er hat auch das Angebot von einer attraktiven Frau zu einem Liebesabenteuer bekommen. Ich habe mir überlegt, wenn ich die Predigt strukturiere, und es kann eine Struktur sein, die uns hilft, die ganze Geschichte von Josef einfach zu verinnerlichen. Ich habe es unter drei Schlagwörter genannt. Und eigentlich kann man jeden Tag hergehen und anhand von diesen drei Punkten das machen. Das erste ist Josef. Das zweite ist Jesus. Und das dritte ist mir. Josef, Jesus, mir. So habe ich die Predigt eingeteilt. Und ich fange mit dem Josef an und erzähle ein paar Sachen über ihn. Wir müssen natürlich zuerst einmal wissen, oder mich interessiert es immer zu wissen, ja, wann hat denn die Geschichte gespielt? Ich gehe fest davon aus, dass das eine wahre Geschichte ist, die wirklich in Raum und Zeit stattgefunden hat. Und wir Christen uns ja nach Christus oder auf Christus beziehen und der hat vor etwa 2000 Jahren gelebt. Und wenn wir mal 2000 Jahre zurückgehen und nochmal 2000 Jahre, dann sind wir beim Josef. Also 2000 plus 2000 ist 4000. Also wir müssen von heute etwa 4000 Jahre zurückgehen. Dann müssen wir uns natürlich noch fragen, ja, wohin müssen wir dann gehen? In den Nahen Osten, nach Palästina müssen wir gehen. Also dort, wo heute eben Palästina ist, das Land Israel. Und man muss sich dann ein bisschen vorstellen, damals war das Land von verschiedenen Stämmen bewohnt gewesen, ganz verschiedene Stämme, die für sich gelebt haben und einander mehr oder weniger friedlich oder eben unfriedlich begegnet sind. Und der Josef selber und seine ganze Sippe, das ist eben wichtig, damals hat man in Sippe gelebt, seine ganze Sippe hat sich in vierter Generation als Ausländer dort aufgehalten. Also sie waren nicht Eingesessene, sondern eben Ausländer, fremde Nomaden. Der Josef hat, das hat mir sehr gut gefallen, der hat in einem Zelt gelebt. Da haben wir das Zelt schon. Und zwar, es ist so gelaufen, immer wenn die Herde den Weidegrund abgefressen haben, hat man alle die Zelte abgebrochen und ist weitergezogen und hat auch immer im Städt nachgegangen, wo man wieder Futter hat für Tiere. Die Sippe ist aus einem grossen Gesinde bestanden. Also das heisst, Josef ist nicht irgendwie in einer, wie wir es heute haben, in einer Mehrfamilienhaussiedlung in einem Einzelzimmer mit Fernseher aufgewachsen, sondern in einer ganz grossen Sippe. Das heisst, es hat mehrere hundert Knechte und Mägde gehabt, die dazugehört haben, mehr oder weniger lang schon. Die länger haben oft eine bessere Stellung gehabt, weil sie schon lange dabei gewesen sind. Und sie haben ganzen Haufen Tiere gehabt. Man lesen von Esel, Kamel. Aber was das Wichtigste war, und von dem haben sie gelebt, das sind Schaf und Geissen. Sie haben, wie gesagt, in Zelt gelebt, aber es gibt gewisse Hinweise darauf, dass manche sich auch saisonal niedergelassen haben. Sie haben nämlich zum Teil über mehrere Monate am gleichen Ort gewohnt und dann haben sie Hütten gebaut. Ich habe gesagt, Josef war kein Einzelkind mit einem Fernseher in einem eigenen Zimmer wie heute, sondern er war mit seiner Grossfamilie mit den zahlreichen Gesinden. Sein Vater Jakob, wie wir wissen, der hat zwei Frauen gehabt, zwei Hauptfrauen. Und die er zuerst bekommen hat, die hat er nicht so attraktiv gefunden. Gar nicht. Die hat er gar nicht wollen, sondern die hat ihm eigentlich, der, der ihm die Frau gegeben hat, noch so untergejubelt. Und dann hat er noch eine zweite Kurate, die hat er eben, die hat er gespienzelt gehabt, schon immer. Das war seine Lieblingsfrau, Rahel. Und ihr müsst wissen, in dieser Familie ist ab dem Zeitpunkt, wo die Frauen zum Jakob gehört haben, der Riesenkrieg ausgebrochen. Nicht nur Zickenkrieg, sondern ein Riesenkrieg. Weil die haben sich extrem bekämpft, nämlich sie haben um die Aufmerksamkeit, aber noch viel mehr darum buhlen, dass sie haben können, in die Nacht ins Zelt gehen zum Jakob, um mit ihm zu schlafen, damit sie Kinder bekommen. Das war wahnsinnig wichtig. Das Verrückte war, die ältere, nicht so attraktive Frau hat 6 Söhne bekommen. 6 Söhne, müsst ihr vorstellen. Das war wirklich ein gewaltiger Segen von Gott. Und sie war einfach fein damit. Das ist alles mehr, als man sich hätte wünschen können, damals 6 Söhne bekommen. Und die jüngere Frau, die er gerne hatte, die hat eben kein Kind bekommen. Da könnt ihr euch vorstellen, die Reibereien, die das gab. Ganz verrückt. Die Josef war das erste Kind von dieser Lieblingsfrau, die sie dann doch noch später ein Kind bekommen hat. Also das Kind von der Lieblingsfrau von der Rahel, hat die geheissen. Die Josef hat ganz viele Geschwister gehabt. Wisst ihr, wie viel? 12 Geschwister. 11 Brüder und 1 Schwester. Ganz verrückt, oder? 11 Brüder und 1 Schwester. Und zwar nicht nur von 2 Frauen, sondern von 4 Frauen. Die Jakob hat nämlich in der Zeit nicht nur 2, sondern 4 Frauen gehabt. Eben in dem Konkurrenzkampf haben jeweils die 2 Hauptfrauen noch ihre Magd, das war damals üblich, um die Chancen zu erhöhen. Und das Gewicht in der Familie haben sie noch ihre besten Magd dem Jakob auch noch zur Frau gegeben, um eben noch mehr Söhne überzukommen oder eben das Gewicht zu verlagern. Jetzt war der Josef also das erste Kind von der Lieblingsfrau von Jakob. Das ist eine ganz besondere Position. Und das Verrückte war noch, die Frau hat nochmals ein Kind bekommen, das hat Benjamin geheißen, und sie ist bei der Geburt von dem Benjamin ist sie gestorben. Das heisst, die Geschichte von Josef ist so, dass er eigentlich die grösste Zeit ohne seine Mami aufgewachsen ist, aber mit einem ganzen Haufen Brüdern, die schon viel älter waren, zum Teil schon erwachsen. Und es steht auch, dass Jakob seine Frau, seine Lieblingsfrau, mega vermisst hat. Und ihr wisst, wenn wir anfangen zu kompensieren, dann wird es nicht noch schöner in der Familie, sondern eher noch übler. Er hat angefangen, den Josef massiv zu bevorzugen. Man lesen davon, dass er ein Kleid getragen hat, ein ganz besonderes Kleid. Und das Kleid war nicht einfach nur ein Modeartikel, die neueste Marke drauf, sondern das hat etwas ganz anderes bedeutet. Das Kleid hat bedeutet, der das Kleid trägt, der wird einmal Chief sein von dem ganzen, von dieser ganzen Sippe. Könnt ihr euch vorstellen, was das ausgelöst hat? Das war ein rotes Tuch für die ganze Sippe, vor allem für die Brüder, die älter waren. Und gewiss haben der Kleine vom Vater bevorzugte, der wird der Erbe werden. Nicht so lässig, oder? Das hat nochmals das Ganze massiv aufgeschaukelt, die ganzen Streitigkeiten. Und ich lese ein paar Verse aus dem 1. Mose 37. Die einen Abriss dabei haben, haben das auf dem Blatt. Die ersten 5 Vers von dieser Geschichte, da steht, das war die Geschichte von Jakob. Der Josef war 17, als er mit seinen Brüdern das Vieh gehütet hat. Und er war als Bub bei den Söhnen von der Bilha und von der Silpa, der Frauen von seinem Vater. Das waren eben die 2 Nebenfrauen. Der Josef hat am Vater erzählt, was man ihnen Schlimmes nachgesagt hat. Der Israel oder eben der Jakob hat den Josef lieber gehabt als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hat. Und er hat ihm eben so einen bunten Leibrock, ein besonderes Kleidungsstück gemacht. Als seine Brüder gesehen haben, dass ihr Vater ihn lieber hatte als seine Brüder, haben sie ihn gehasst und haben ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüssen. Der Josef aber hat einen Traum gehabt und hat ihn seinen Brüdern verkündigt. Und als er den erzählt hat, haben sie ihn noch mehr gehasst. Das ist der Einstieg. Ihr werdet euch natürlich selbstverständlich in dieser Woche noch mehr mit ihm auseinandersetzen. Wir schauen leider heute meistens mit einer psychologischen Brille auf so eine Geschichte und so und versuchen da zu schauen, den Charakter und all die Sachen. Damals Ich habe den Genuss gehabt, mal bei einem Alttestamenter über das Kapitel zu hören. Es ist ganz faszinierend. Wenn wir den Josef sehen, denken wir so an einen verwöhnten, unerzogenen, tratschsüchtigen Liebling von einem alternden, reichen Daddy. Aber ganz so ist es nicht gewesen. Wahrscheinlich kann man davon ausgehen, dass Jakob ist Kontrolle über seinen Clan und über sein Gesinde schon längst entglitten gewesen. Der hat es nicht mehr im Griff gehabt. Da sind Sachen gelaufen, wo er eigentlich gar nicht wollte. Josef steht so mit ein paar wenigen Worten, der ist bei den Nebenfrauen vom Vater aufgewachsen. Und das dürfte kein einfaches Leben gewesen sein. Er ist auch nicht den ganzen Tag irgendwie im Zelt gelegen und hat schöne Kleider gehabt, nur seine schönen Kleider gehabt, hat Würfel gespielt und Wein getrunken. Auch das steht nicht so da, sondern er hat das Kleinvieh müssen hüten. Das heisst, er ist früh nachgeworfen worden als Kleinviehhirte im Familienbetrieb. Die Eifersucht und die Missgunst hat die Familie total zerrüttet gehabt. Muss ich mal vorstellen, ich mache es nur ganz kurz, die ältesten Brüder, was die erlebt haben. Der älteste hat, um seine Chancen aufs Erbe zu erhöhen, mit der Nebenfrau vom Vater geschlafen. Steht. Absolut eine schändliche Tat. Und eigentlich hätte man aus den Sippen rausstoßen. Hat Jakob nicht übers Herz gebracht. Der zweite und der dritte Sohn, der Simon und der Levi, die haben, weil die Schwester, die einzige Schwester, vergewaltigt worden ist. Ja, richtig, ihr gehört, vergewaltigt. Sie hat sich aus der Sippen rausgewagt. Die zwei haben nachher aus Rache die ganze Stadt, wo die Schwester vergewaltigt worden ist, sämtliche Männer umgebracht. Alles umgebracht. Das sind Mörder gewesen, das zweite und der dritte. Der vierte Sohn, der Judah, von dem steht gerade ein bisschen später, nachdem wir gelesen haben, dass seine Frau gestorben war. Und wie es so ist, er hat wieder das Bedürfnis gehabt nach einer Frau. Und seine Schwiegertochter, die kein Kind bekommen hat, hat sich als Prostituierte verkleidet und hat mit dem Schwiegervater geschlafen. Das ist der vierte. Also 1, 2, 3, 4. Das war so die Vorgeschichte von den vier ältesten Brüdern von Josef. Also nicht ganz eine einfache Situation. Und ich glaube, nach dieser ein bisschen ausführlicheren Einleitung können wir uns jetzt besser vorstellen, was der Josef mit 17 ist. Statt einfach so, da war 17, was der schon alles hat müssen erlebt haben. Er war in einer angenehmen Position vom privilegierten Erbfolger. Und jetzt hat er noch zwei Träume gehabt. Und in diesen Träumen hat er geträumt, ich kann das nur kurz sein, dass die anderen sich werden vor ihm runterbeugen. Jetzt kannst du dir vorstellen, auf den, wo man eifersüchtig war, hat noch geträumt, der Erbfolger, jetzt müssen sich die anderen von dem verbeugen. Das heisst, die absolute Referenz erweisen. Das ist, wenn man das öffentlich machen muss, in so einer Schamkultur, ist das etwas vom Allerschlimmsten, sich vor jemandem abzubeugen. Das macht man zu allerletzt. Und das hat ihren Hass nur mal aufgesetzt. Ja, ich glaube, das ist einmal so das Erste zum Josef. Der Josef war ein junger Mann mit 17 und ab dem Zeitpunkt ist der Lichtkegel der Heilsgeschichte auf den Mann gefallen. Nur auf den Mann, auf den Josef. Es ist aber nicht nur einfach um sein Einzelschicksal gegangen oder auch nicht, er ist nicht in der Bibel, um einfach eine Heldengeschichte darzustellen, sondern es ist vielmehr um die Weiterführung der Linie der Verheißung gegangen. Der Linie der Verheißung, die ganz am Anfang der Bibel angefangen hat und Gott hat gesagt, all das Böse, das über die Menschen gekommen ist, all der Grund, warum das nicht mehr so läuft, wie die Menschen gerne hätten, das wird eines Tages wieder in Ordnung kommen. Es wird einer kommen, der wird das wieder in Ordnung machen. Und eigentlich haben die Menschen seither darauf gewartet, dass der kommt. Und das Spannende ist, wenn man das erste Buch der Bibel liest, ganz am Anfang, die Eva, die erste Frau, die hat einen Sohn bekommen. Und wenn man die Stelle genau liest, dann hat sie gehofft, hoffentlich ist der Bub der Erlöser, der uns wieder erlöst von all dem Bösen, weil sie haben gemerkt, das stimmt nicht mehr. Es ist nicht mehr so, wie es war, sie sind von Gott vertrieben gewesen. Und dann hat der Bub bekommen und hat gesagt, oh, das Bübli, hoffentlich ist das der Erlöser. Wisst ihr, was der Bub gemacht hat, der erste Bub? Was hat er gemacht? Den Brüder umgebracht. Genau. Absolute Enttäuschung für die Mutter Eva. Ihr Name heisst Mutter aller Lebendigen. Und dann ist Gott weitergegangen. Er hat den Urgroßvater Abraham irgendwann ausgewählt, hat ihm Nachkommen verheißen und gesagt, irgendwann wird der kommen und durch den wird die ganze Erde gesegnet werden. Und seither war eigentlich immer die Frage, und das ist die Frage vom ganzen Alten Testament, wann kommt endlich der Nachkommen? Der Nachkommen, der wird die anderen retten, der das wiederherstellen wird. Das ist die Spannung vom ganzen Alten Testament. Und die Frage war dann, ist es echt der Josef? Genau, das ist der zweite Teil. Jetzt hören wir von dem Herrn, von Jesus. Jede Geschichte ist es wichtig, dass wir die Geschichte auf Jesus hinlesen. Das ist der verheißene Retter gsi. Und jemand hat geschrieben, wenn man, es ist auffällig, in dem ersten Buch Mose, den Abraham kennt man ja recht gut. Aber vom Abraham steht nur etwa halb so viel wie vom Josef. Die Geschichte vom Josef ist etwa doppelt so lange in der Bibel wie die vom Abraham. Und die Theologen haben sich gefragt, wieso ist das so? Wieso wird dem so viel Raum eingeräumt? Und vor allem, warum werden so viele Details in dieser Geschichte erwähnt? Ich glaube, es hat einen Grund, weil der Josef hinweist auf den Retter, der eines Tages wird kommen, Jesus. Warum betone ich das jetzt so? Wir alle haben, da bin ich tief überzeugt, die Geschichte von Josef nicht verstanden, weil wir sie nicht in der grossen Erzählung von Gott in der Bibel einordnen können. Das Alte Testament lebt von der Spannung vom Warten auf den Erlöser und von der Wende der ganzen Geschichte, weil da ist die Sünde eingebrochen und es geht um die Frage, wie könnte das Verderben, und Josef hat viel Verderben in der eigenen Familie erlebt, wie könnte das Verderben beseitigt werden? Wer könnte im Gesetz von Gott Gerechtigkeit antun? Wer könnte der Versuchung vom Widersacher widerstehen? Und vor allem, wer wird die Sünde sühnen, die das Menschengeschlecht befallen hat und das Verderben und das Unheil über Familie und Generation angerichtet hat? Die Josef war in dieser Linie der Verheißung, doch es wird schon relativ schnell klar, ich glaube, das war nicht der verheißene Retter, auch wenn er später seine Brüder auf eine wundersame Art können vor dem Hungertod retten. Parallel jetzt vom Josef zu Jesus. Ich erwähne heute Morgen nur ein paar wenige. Es hat noch viel mehr. Es ist ganz verblüffend. Ich habe mich richtig gefreut, das wieder so ein bisschen auszugraben. Ich habe noch ein paar aufgeführt auf der Beilage. Zum Beispiel steht es ganz ausdrücklich, Jakob hat den Josef gerufen und hat ihn zu seinen Brüdern geschickt. Du sagst, ja, ist nichts Spezielles. Ja, das steht jetzt so. Und der Josef hat gesagt, ja, ich gehe zu deinen Brüdern. Ist schon noch speziell, wenn einer sagt, ja, ich gehe zu denen. Könnt ihr euch vorstellen, ein junger Mann muss zu denen gehen, die er am meisten hassen. Das ist schon nicht so lustig. Das hat schon eine Bedeutung gehabt. Aber ganz genau gleich hat Gott seinen lieben Sohn, steht im Neuen Testament, in der Fülle der Zeit, genau dann, wenn es eben passt, hat auch gerufen und gesagt, ich schicke dich zu diesen Menschen. Ganz genau gleich wie der Josef. Auffallende Parallelen. Oder weiter. Wo dann der Josef zu seinen Brüdern kam, haben sie ihn von Weitem gesehen, steht, und haben gesagt, oh, super, jetzt ist die Gelegenheit, auf die haben wir schon lange gewartet, wir sind en tenue, und jetzt können wir einfach mal die familieninternen Angelegenheiten auf einen Strich erledigen. Sie haben Pläne gefasst, den verhassten Mann aus dem Leben zu schaffen. Und wer die Evangelien im Neuen Testament liest, begegnet immer wieder der Situation, wenn er mal die Evangelien durchlässt, steht immer wieder zwischendurch, sie haben sich zurückgezogen und haben angefangen zu beratschlagen und zu sagen, wie können wir diesen Mann auf die Seite schaffen? Wie können wir diesen Mann auf die Seite schaffen? Es war immer wieder verhindert gewesen, bis dann am Schluss die definitive Gelegenheit gekommen ist. Ganz auffällige Parallelen. Johannes fasst es so zusammen. Jesus ist in Sinne gekommen. Es hat ihm alles gehört. Du musst dir vorstellen, kommst du in deinen Besitz. Und es hat niemand angenommen. Die Seinigen haben ihn nicht angenommen. Also ein paar ganz wenige ausgenommen. Auch das eine auffallende Parallele. Oder etwas anderes. Josef ist später verkauft worden von seinen Brüdern an eine Karawane, die er nach Ägypten gebracht hat. Und das um ein paar Silberstück. Und da kommt das natürlich sofort der Judas im Sinn im Neuen Testament. Auch Jesus ist um ein paar Silberstück verkauft worden, wo eben ihm die super Chance abseits von der Volksmenge zu sagen, den könnt ihr in aller Ruhe fassen. Es gibt keinen Auflauf und ich könnt ihn in aller Ruhe auf die Seite tun, verurteilen und dann ist er weg. Auch das, die beiden Pläne sind lückenlos aufgegangen. Zum Glück hat Gott noch viel weiter geschaut als die Pläne der Menschen. Gott sei Dank. Oder etwas anderes. Die Brüder von Josef haben um keinen Preis wollen, dass ihre jüngere Brüder über sie herrscht. Und das ist genau Gottes Bestimmung für ihn gewesen. Er hat es ja schon in den Träumen angekündigt, aber sie haben es gar nicht wahrhaben. Genauso sind wir Menschen auch. Wir wollen nicht, dass Jesus über uns herrscht. Gott sagt in der Bibel, er hat jedem Menschen das Bewusstsein von Gott eingimpft. Das ist wie eine Kompassnadel in jedem Menschen hinein. Nur muss er das Wissen unterdrücken, abdrücken, niederhalten. Das Problem des Menschen ist nicht, dass er nicht um Gott wüsste, das Problem ist, dass er nicht will. Die Rebellion. Und so war es auch, als Jesus kam, sein Volk hat ihn gar nicht annehmen. Die Brüder haben auch das nicht annehmen. Es gibt eine kleine Ausnahme. Der Jakob hat sich die Träume gemerkt und hat gesagt, da ist etwas dahinter. Jesus hat seinem Volk gesagt, mit mir geht es so, wie mit einem, der einen Weinberg gepflanzt hat, dem wunderbar geschaut hat und dann wollte er Trauben ernten. Das ist etwas ganz, wenn du viel Arbeit hast und am Schluss willst du den Ertrag holen, das ist ein wichtiger Moment. In dem Moment habe ich meinen Sohn geschickt in die Welt hinein. Sie sind gekommen und haben gesagt, schau, das ist der Erbe, lass uns ihn töten, dann haben wir den ganzen Besitz für uns. Das war das Bild, das er seinem Volk gesagt hat, fast wie beim Josef. Es ist wirklich verblüffend, die Parallelen. Dann steht auch, dass der Josef aus Neid überliefert worden ist. Es steht immer wieder, dass die Brüder neidisch waren. Das Begehren und das Haben löst Hass und Krieg und Konflikt zwischen den Menschen aus. Auch bei Jesus steht mehrmals, dass die Ältesten vom Volk neidisch waren über seinen Erfolg. Auffallende, verblüffende Parallelen. Und am Schluss steht, dass der römische Gouverneur, der musste darüber entscheiden, wird der Mann Jesus ans Kreuz geschlagen oder nicht, hat gesagt, also statt von ihm, er hat ganz genau gewusst, dass ihn das die Leute nur aus Neid überliefert haben. Steht in Matthäus 27. Auffallende Parallele zum Josef. Josef, seine Brüder, haben seine Gefangennahme und die Führung müssen vertuschen. Sie haben sein Kleid genommen, das verhasste Kleid, haben sein Blut von einem Geissböckchen getaucht, haben seinem Vater geschickt und gesagt, schau das einmal an, ist das Kleid von deinem Sohn. Kannst du dir vorstellen, was passiert ist? Und der Jakob ist zusammengebrochen, hat sich eigentlich nie mehr erholt bis zum Schluss von seinem Leben, von dem Schlag. Und die Brüder haben ihn ja betrogen gehabt, er war gar nicht da gewesen. Und spannend ist, wenn du liest, ist die Geschichte von der Kreuzigung, von der Grablegung und von der Auferstehung von Jesus. Es sind ganz viele Sachen passiert, die nie hätten passieren sollen. Zum Beispiel haben die Juden ganz viele Soldaten vor das Grab gestellt gehabt. Und die Soldaten sind einfach dann ein bisschen in Erklärungsnotstand gekommen, warum sie plötzlich weg sind, warum der Stein weg ist und Jesus wieder weg war. Und dann steht in Matthäus 28, sie mussten sie vertuschen. Sie sind in die Stadt gegangen zu den Hohepriestern und haben gesagt, du, da ist schon etwas Peinliches passiert. Wir sind davor gestanden die ganze Zeit, aber es ist leer, das Grab. Genau das, was sie eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre, das zu bewachen, dass ja nichts Außergewöhnliches passieren würde. Und dann steht, sie haben ihnen Geld gegeben und ein falsches Gerücht in Umlauf gesetzt. Das kann man nachlesen in Matthäus 28. Auch das unglaubliche Parallele zum Leben von Jesus. Ich glaube, dass der Josef uns auf den hinweist, der mal kommen würde. Und es gibt noch viel mehr. Ich will da jetzt nicht überhäufen mit dem, aber das Denken anregen, wenn ihr in dieser Geschichte nicht sind, denkt nicht nur an Josef, sondern denkt an Jesus. Was? Seine ganze Geschichte ist eine Anspielung, eine Vorschattung auf den wahren Josef. Der wird eines Tages kommen, genau gleich von seinem Volk verworfen werden. Und bis heute ist es so, dass viele Menschen sagen, ich will nichts mit dem zu tun haben. Und trotzdem beschäftigt er die ganze Welt. Der gleiche Josef würde zum Retter und Erhalter von seinem Volk werden. Und ich finde das einfach eine unglaubliche, geniale Inszenierung auf der Bühne von Gottes Weltgeschichte. Der Josef ohne den Jesus ist ein Josef von der Moral. Ist ein Josef von der Vervollkommnung der Tugenden. Josef ist dann der Prototyp von einem Tellerwäscher, der sich zum Millionär aufschafft. Der vom Ausländer, der schon in der ersten Generation an die Schaltstelle der Macht kommt. Der vom Häftling, der sich mit Hartnäckigkeit die Aufmerksamkeit vom Gefängnisdirektor erarbeitet hat. Das sind alles hilfreiche Aspekte. Aber Achtung, so einfach war es nicht. Wenn man die Geschichte genau liest, dann sieht man, dass vor allem etwas das Entscheidende war. Nicht, dass er sich gut die Aufmerksamkeit holen vom Gefängnisdirektor, sondern er steht zwischendurch ein kleines Sätzchen. Im Hebräischen nur zwei Worte. Gott ist mit ihm. Das war das Entscheidende. Ich bin jetzt im Zentrum dieser Woche und von allen Aktivitäten. Es geht beim Josef nicht um das Drehbuch von einem einzelnen Leben. Die Weltgeschichte dreht sich auch nicht um den Haniel. Manchmal spiele ich mir das ein. Die Medien reden mir das ein, dass es eigentlich im Essenz in diesem Leben vor dem Tod nur um mich und vor allem um mich geht. Ich bin Konsument, ich darf entscheiden. Ich darf mir meine Artikel nach meinem Geschmack zulegen. Ich kann mir meine Welt zimmern, ich kann mir mein Twitter zurechtmachen, mein Facebook-Profil zurechtlegen und dann habe ich meine Welt, die ich mir zimmern kann, nach meinen Vorlieben. Ja, ich kann mir meinen ganzen kleinen Kosmos so ordnen, vor allem in der Schweiz gelingt das noch recht gut, dass wir das Gefühl haben, ich bin in der Mitte von dieser Welt. Aber Achtung, die Achse dreht sich nicht um jämmerliche 70 bis 80 Jahre bestehende, schnell alternde, oft wortbrüchige, wind- und wetterwendische Menschen wie der Haniel. Das kann doch nicht alles sein. Es kann doch nicht alles sein. Niemals. Die Botschaft von dieser Woche lautet, nein, es ist nicht alles. zumindest nicht die Hauptsache. Denn Josef führt uns direkt ins Zentrum von unserem Leben. Wie dann? Er lässt unsere grossen Wünsche. Und ich habe am Anfang von diesen drei Wünschen geredet und ich komme im dritten Teil auf die drei Wünsche. Reisen, lieben, Geld verdienen, lässt er auf einen anderen Hintergrund sehen. Und auf das kommen wir nach dem nächsten Lied. Jesus, du bist der Größte. Ich bin vor zwei Wochen, habe ich Gelegenheit gehabt, Zeugnisse über meinen Glauben abzulegen. Es haben mich Menschen eingeladen, um ihnen darzulegen, wie ich meinen Beruf mit dem Glauben in Zusammenhang bringe. Ich habe eine sehr spannende Begegnung gefunden. Sie haben mich am Schluss gefragt, Haniel, bist du ein Missionar? Dann habe ich gesagt, absolut, ich habe eine Mission, absolut. Das habt ihr doch gemerkt. Ich bin begeistert von dem, was ich erzähle. Aber weisst du was? Ihr habt auch eine Mission. In der Regel geht es darum, dass wir der Größte sein wollen. Ich bin der Größte. Das ist die Mission, wo uns die westliche Welt, aber auch sonst die ganze Welt einredet. Wir sollen im Zentrum stehen. Und dass er ins Zentrum rückt, das ist eine ganz mysteriöse Sache, die wird von ihm gewirkt. Das kann ich nicht sagen, so jetzt will ich anders, sondern da muss etwas passieren. Da muss das Leben geschüttelt werden. Und darum habe ich gesagt, ich bin auch in dieser Gelassenheit der Missionar. Weil die Mission ist nicht meine, sondern es ist die Mission von Gott. Und so hat der Josef das auch lernen dürfen. Er hat drei herausfordernde Situationen erlebt. Ich tue jetzt nicht alle nehmen, aber drei am Anfang von seiner Geschichte. Nämlich drei Sachen. Eine unfreiwillige Reise, eine abgewiesene Frau und ein Gefängnisaufenthalt. Ich lese aus dem Psalm noch ein paar Verse, aus dem Psalm 105, wo im Rückblick so auf das Leben von Josef zurückblendet aus der Sicht von Gott. Dort steht, Gott hat einen Mann vor den Brüdern von Josef oder der ganzen Sippe hergeschickt. Der Josef ist als Knecht, oder kann man übersetzen, als Sklave verkauft worden. Absolut unfreiwillig. Sie haben seinen Fuß in einen Stock gezwungen, als er ins Gefängnis gekommen ist. Sein Hals ist in ein Eisen gekommen. Absolut kein Bewegungsfreiraum. Absolut eingeschränkt. Bis zu dieser Zeit, wo sein Wort eingetroffen ist und der Ausspruch vom Herrn ihn geläutert hat. Dann hat der König eingeschickt, hat ihn befreit. Er, der die Völker beherrscht hat, hat den Mann, der das ganze den Eisen um den Hals herum hatte, hat ihn losgelassen. Und er hat ihn zum Herr über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter eingesetzt. Damit er seine Fürsten nach Belieben binde und seine älteste Weisheit lehre. Das ist ganz ein verrückter Rückblick auf das Leben von Josef. Ich sehe den 17-jährigen Josef vor mir. Er sitzt vor dem Computer, aktualisiert, schaut sich die Ferienangebote im Netz an und lässt Minute Ägypten. Taucheln, tauchen, schnorcheln am Meer. Nein, überhaupt nicht. Er hat eine weite Reise unternommen. Zuerst zu seinen Brüdern, und die haben ihn gesehen und haben sofort einen Plan gemacht. Der Ruben hat ihn dann wieder retten. Und dann ist er zuerst in eine leere Zisterne runtergerührt worden. In einer Kinderbibel, die ich habe, ist es so genial, wie das dargestellt wird. Er fliegt Kopf runter und als er raufkommt, hat er ganz einen grünen Kopf. Das ist sehr eindrücklich, der grüne Kopf von Josef, der wieder aus den Zisternen raufkommt. Absolut anders, als er sich vorgestellt hat. Und dann haben die Brüder gefeiert und er war in dieser Zisterne gewesen. Und dann ist noch eine Karawane gekommen, das eine ist zum anderen dazugekommen. Und dann hat man gesagt, komm, den verkaufen wir. So schlecht können wir unsere Brüder doch nicht behandeln. Sie haben ein bisschen Skrupel gehabt, ihn umzubringen. Und so ist der Mann dann nach Ägypten gekommen. Er hat auch Reise unternommen, aber keine First Class. Wahrscheinlich ist er zu Fuß gelaufen. Wahrscheinlich war er schlecht ernährt und wahrscheinlich ist er auch ganz erniedrigend behandelt worden. Dann ist er auf den Sklavenmarkt in Ägypten gekommen und da hat ihn der Chef der ägyptischen Leibwache gekauft. Aus welchen Gründen auch immer. Blenden wir in unser Leben. Vielleicht haben wir auch grosse Pläne. Vielleicht sehe ich mich im Sportwagen rumfahren, den Arm lässig im geöffneten Fenster, die trendige Frisur, wobei, die muss jetzt eigentlich so sein bei den Männern, im Fahrtwind, im Kofferraum der Golfschläger. Neben dir sitzt eine schlanke, gut aussehende Frau, die dir zu Diensten steht und dich bewundert. Das eigene Geschäft hat die Anfangsphase überstanden und du hast sogar das Geschäft können für einen guten Preis verkaufen. Und Privatier bist jetzt. Du beschäftigst dich vor allem oder ich mit dem Bau von Mehrfamilienhäusern. Das Geld ist schließlich angelegt. Die Yacht steht in Südfrankreich. Nein, jetzt nicht mehr in Südfrankreich nach dem Anschlag, sondern irgendwo sonst. Hat man können dislozieren. Aber vielleicht ist es auch ganz normal. Vielleicht ist es das Eigenheim, die nächste Beförderung oder das neue elektronische Gerät, die Wunschlehrstelle, die hübsche Freundin, der lange Asienaufenthalt mit dem ersten ersparten Geld. Beim Josef ist ganz alles anders gekommen, als er träumt. Das tolle Gewand, das war schnell abgerissen. Fertig war es mit der Aussicht auf das väterliche Erbe, wo man sich darauf freuen konnte. Oder auch manchmal vielleicht zittert hat drauf. Auch das Hauptzelt hat nicht mehr gehört und die grossen Herden. Zuerst einmal ist er in einem dreckigen Loch hineingelegen. Wahrscheinlich mit Schürfungen. Dann ist er rausgeholt worden und unter hämischem Lachen an die Händler verkauft worden. Einen Tage- oder wochenlangen Gewaltmarsch hat er gemacht nach Ägypten. Dann die Präsentation auf dem Sklavenmarkt, neuer Herr, dienen nicht herrschen. Hungern nicht satt sein. Fern von der Heimat, fern vom Vater, in einer komplett anderen Kultur, in einer anderen Sprache, mit anderen Gepflogenheiten, in einer anderen Religion. Und dann ist herausgekommen, was Gott mit dem Josef gemacht hat. Dann ist sein Charakter herausgekommen. Aber es ist noch viel dicker gekommen. Es hat sich gewendet. Gott war mit dem Josef. Ihr werdet das anschauen diese Woche. Dann ist er aufgestiegen bis zum Herr über die ganzen Besitztümer von dem Chef der Palastwache. Er hat wahrscheinlich hunderte von Sklaven unter sich gehabt. Und dann konnte man denken, ja, jetzt ist es gut gekommen. Jetzt hat er ausgesorgt. Jetzt hat er eine neue Gestell gefunden. Zweites Leben hat angefangen. Das Alte kann man vergessen. Ja, denkst du, dann ist Schlag Nummer 2 gekommen, von Gott inszeniert. Die Frau vom Besitzer, die Frau von seinem Chef ist gekommen und hat gesagt, weißt du was, du gefällst mir. Und du bist mir jetzt gefügig. Und dann steht, ich habe es nochmal nachgelesen heute Morgen, steht, sie hat ihn Tag für Tag bedrängt. Er war Tag für Tag in einer Versuchung ausgesetzt gewesen, dass er mit dieser Frau schlafen und sie zufriedenstellen. Oder darf. Oder ich weiß auch nicht, ob es einen Gluscher hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, nein, ich bin da konsequent. Er sagt, ich möchte nicht meinen Herr enttäuschen, meinen Vorgesetzten, sondern er sagt ganz platsch aus, er sagt, ich möchte nicht vor Gott sündigen. Das ist ganz erstaunlich. Das hat Gott ihm gewirkt. In diesem jungen Mann ist etwas abgegangen. Er hat Charakter, er hat Profile bewiesen. In dieser Situation, wo alle anderen gesagt haben, du hättest jeden Grund, mit dieser Frau zu schlafen. Er hat es nicht gemacht, weil Gott ihm geholfen hat. Gott war mit ihm. Die Frau hat sich das nicht auf sich sitzen lassen. Die nächste Gelegenheit hat sie ergriffen. Wir werden es anschauen, wo es einmal eine schöne Zeit alleine hat. Schon wieder die Zeit. Die kritische Moment, der war schon mal, als er zu seinen Brüdern gelaufen ist. Es ist wieder so ein kritischer Moment. Und wieder scheint sich das ganze Schicksal gegen ihn zu drehen. Und er kommt direkt von der schönen Aussicht vom Verwalter, vom Chef der Leibwache, direkt in den Hochsicherheitstrakt vom Pharao und seiner Gefangenschaft. Tatsch. Nächster Schlag. Dunkles Verlies, enge Zellen, Ungeziefer, Feuchtigkeit, Hunger, schreiende Häftlinge. Die Kinderbibel tut das gut darstellen mit Ratten und allem. Es muss wirklich furchtbar gewesen sein. Wir haben Bericht von seinem eigenen Gefängnisverlies. Das muss ganz schlimm gewesen sein. Schreiende Häftlinge, Exkrement, Sterbende. Und im Psalm steht, Gott hat ihn dort hineingepresst. Warum? Es steht auch in dem Text hinein. Er hat ihn läutern. Das steht. Im Psalm 105 sagt das. Er hat ihn läutern. Er hat ihn reinigen, er hat ihn zum Wachstum bringen. Ganz verrückt. Er hat ihn zubereitet für eine Aufgabe, die er nachher gehabt. Ich bin überzeugt, dass wir manchmal eine komplett falsche Vorstellung vom Leben haben. Wenn wir uns im Zentrum stehen und wir das Nummer 1 sind, dann ist die Verwirklichung von meinen Plänen, dann ist das Nummer 1 für Glück und Unglück. Wenn es so läuft, wie ich will, so leid ist alles gut, mit mir, mit den anderen, mit Gott auch. Aber weh, es läuft nicht mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, und dann? Dann sind wir enttäuscht. Wir kehren Gott den Rücken. Er hat sich nicht an unser Spiel und Terminplan gehalten. Ist das nicht so plakativ? Nein. Im Neuen Testament sagt der Schreiber vom Hebräerbrief, der Gott lieb hat, der stutzt er zurecht. Und zwar gröber. Und das bin ich mir bewusst. Aber er macht es aus einer liebenden Absicht, so wie er es mit dem Josef gemacht hat. Wenn er als Sohn angenommen hat, sagt der Hebräerbrief, der wird er durch die Tiefen führen. Am Josef sein Glaube wird sichtbar. Es steht kein einziges Wort vom Verdienst von Josef. Es steht nur, dass Gott mit ihm war. Er hat ihn nach Ägypten geführt. Er hat ihn einsperren lassen. Er ist mit ihm bis an und über die körperliche Grenze gegangen. Er hat an den Zeitpunkt bestimmt, wie das schön im Psalm steht, wo sich alles gewendet hat. Er hat auch genau bemessen. Einmal hat Josef schon gedacht, jetzt komme ich aus dieser Kiste raus. Nachdem er den Traum deuten konnte. Und dann steht im 41. Kapitel und sie haben ihn vergessen. Kannst du dir vorstellen, nochmal ein Jahr dort liegen, nachdem du schon denkst, kommst du wieder raus. Gar keine einfache Situation. Gehen wir nicht schnell darüber weg. Josef hat später selber gesagt, Gott hat ihn vorausgeschickt. Gott hat selbst das Böse gewirkt, wo keineswegs entschuldigt werden kann, um das Gute daraus zu machen. Er verwirklicht seinen Plan durch uns sündige Geschöpfe. Ja, noch mehr. Durch die Sünde selber, ohne davon betroffen zu sein. Dass ich da vorne stehe, dass ihr heute da sitzt, ist kein Zufall. So genau wenig war es ein Zufall, dass der Josef irgendwann im Gefängnis gelandet ist. Gott zeigt uns anhand von dieser Geschichte auf, dass er der Drahtzieher von der Geschichte von Josef ist, aber auch von der Geschichte von mir. Und er fordert uns durch die Geschichte von Josef heraus zwei Sachen. Einerseits seine Warnungen ernst zu nehmen und andererseits auf die Verheißung bauen, wo er sagt, der Erlöser, der kommen würde. Wir suchen Gott nur, weil er sich uns nachgeschickt hat. Ich finde es immer wieder spannend, dass im Leben von Menschen zu hören, wie Gott mit ihnen gegangen ist. Und vielleicht ist es auch ein guter Zeitpunkt in dieser Woche, dass einander wieder mal in Erinnerung zu rufen oder einander zu erzählen, wie es dann mit mir gelaufen ist. Das Wichtigste zum Abschliessen ist nicht die Verwirklichung von unseren Plänen. Es kann alles, und das ist eine Kernlektion vom Leben von Josef, es kann alles ganz anders kommen, als ich es gedacht habe. Bei den meisten wird es sogar ganz anders kommen, oder es ist sogar schon ganz anders gekommen. Vielleicht bist du heute innerlich auf dem Absprung, weil alles ganz anders geworden ist. Und dann ist die Frage, die uns Josef und seine Geschichte stellt, auf was setze ich mein Leben? Auf was? Ich meine es jetzt ganz ehrlich und real. Nicht mit einem frommen Bekenntnis, sondern auf was setze ich mein Leben? Denke ich noch ausschließlich in der Kategorie Reisen, Lieben, Geld verdienen? Vielleicht geht es auf, aber nur scheinbar. Ist Gott nur Deko obendrauf? Dann will ich dir sagen, die Geschichte von Josef zeigt, er sucht dich. Er fragt nach dich. Er tritt manchmal ganz unplant und ungewollt und manchmal auch ganz unbequem in unser Leben hinein. Absolut unbequem, wie beim Josef. Und ich glaube, wer Gottes Blickfeld genommen hat, der kann irgendwie die ganze Wirklichkeit auch vertragen. Der kommt in dieser garstigen Wirklichkeit auch zu Schlag wie der Josef, Stück für Stück. Es gibt Etappen von unserem Leben, die härter nicht sein könnten. Denke an Josef. Er ist aus der Familie, seinem Besitz, seinem Land, aus seiner neuen Stelle herausgerissen worden. Es kann noch Ärger kommen. Es muss nicht, aber es kann. Das Wichtigste ist aber, dass wir erkennen, dass der wahre Josef gekommen ist. Er ist in die schuldbeladene Welt gekommen, in ein schuldbeladenes Volk. Er ist abgewiesen worden, verachtet, wie der Josef. Und gerade er ist zum Retter geworden, wie der Josef. Am Schluss sind die Brüder, und das ist schon sehr eindrücklich, ich könnte nochmal eine Predigt machen über die Reaktionen von seinen Brüdern und die Geschichte, ich habe es mir rausgesucht, die Stelle, es ist wahnsinnig. Am Schluss haben die Brüder sich x-mal müssen verneigen. Und bevor sie schon gewusst haben, dass das der Josef ist, hat einer gesagt, die Geschichte, die wir alle schon haben vergessen, sie ist schon 20 Jahre zurück, die ist wieder wie präsent gewesen. Oh, weißt du noch damals? Jetzt sind wir in dieser Situation, dass wir abhängig sind von anderen. Und damals haben wir den Josef. Die denken nicht, es wächst Gras über eine Geschichte. Das kommt plötzlich wieder. Es kommt plötzlich wieder rauf. Und dann haben die Brüder erkannt, wir sind von ihm abhängig. Und er hat ihnen den Trost von Gott gegeben, den Zuspruch, dass er die Rettung schon parat hat für sie. Das ist genial. Nicht nur eine Analyse von unserem Zustand, sondern die Rettung in dem wahren Josef. Das ist das Zentrale von der Josefsgeschichte. Wir Menschen denken, das Böse zu machen, sagt Josef. Aber Gott durchkreuzt unsere Pläne. Er stellt sich uns im Weg. Und wenn er zum Leben erweckt, dann führt er durch Härte zu Rechtstutzigen zur Herrlichkeit. Das ist es so. So steht es im Alten, beim Josef-Testament. Und so steht es auch x-mal im Neuen Testament. Aber habt keine Angst. Ich muss auch keine Angst haben. Wir dürfen mit ihm gehen, weil er mit uns ist. Und die Frage ist wirklich am Schluss von dem Leben von Josef, wo möchte ich am Schluss stehen? Will ich am Schluss vom Leben daheim können stehen und zurückschauen und sagen, ich habe immer in der Kategorie Reisen, Lieben, Geld verdienen gedacht. Wie unser ganzes Umfeld. Ich verstehe ja jeden, der das denkt. Weil unser ganzes Umfeld macht es nicht anders. Aber gibt es dann nicht noch etwas anderes? Gibt es nicht noch etwas Besseres? Ich glaube ja. Es ist dann, wenn wir die Herrschaft über unser Leben abgeben und sagen, er ist im Zentrum von unserem Leben. Nicht mehr wir. Und das muss er wirken. Und ich wünsche mir, und ich bete dafür, dass wir in dieser Woche alle selber von der Geschichte von Josef erfasst sind und das Zutrauen haben, dass er wieder mit dem Josef war, mit uns kann sein, mit jedem Einzelnen und dass er auch mit denen ist, die kommen. Das ist doch genial. Und da stehen wir noch auf und beten dafür, dass das so war. Josef, Jesus, mir. Danke hast du uns so eine eindrückliche Geschichte in den Details in der Bibel aufnotiert. Es ist ja ganz verrückt. Was der junge Mann erlebt hat, würde ich heute sagen, ein kaputtes Elternhaus. Und genau den hast du genommen. hast ihn durch grosse Versuchungen und schwierige Wege geführt und hast am Schluss nicht nur an ihn selber gedacht, sondern an seine ganze Sippe. Ja, am Schluss geht es um den verheißenen Erlöser. Und so geht es heute genau um das Gleiche. Das ist deine Geschichte. Nicht unsere Geschichte in den Geschichtsbüchern, deine Geschichte. Danke vielmals, hast du einen Weg und hast einen Weg mit jedem von uns, egal wo wir gerade stehen. Und ich bitte dich, dass keiner von da rausläuft und sagt, ich will der Boss über mein eigenes Leben bleiben. Es wäre schade. Und ich bitte dich auch, dass in dieser Woche du wirkst. Es ist dein Werk. Wir sind gelassene Missionare, wir haben eine Mission, aber es ist nicht unsere, sondern es ist deine. Und wir dürfen es mit dieser wunderbaren Geschichte von Josef illustrieren. Segne du, ermutige du und gib du uns deine Freude in und durch all das, was wir erleben werden. Amen.